Guten Morgen meinerseits auch nochmal. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich habe schon einmal hier gepredigt und es hat sich tatsächlich jemand dran erinnert. Fand ich ganz toll. Lukas hat es schon gesagt. Wir hatten jetzt 1,5 Tage Seminar zu dem Thema Aufbruch zur Freiheit, Leben im Umbruch, Leben mit Umbrüchen. Und meine Frau und ich, wir haben so zwei verschiedene Linien verfolgt. Meine Frau ist mehr so die Entwicklungsgeschichte unseres Glaubens und die verschiedenen Reifestufen und Wachstumsstufen und Freiheitsstufen durchgegangen und auch dann Krisen, die da das Tor dazu bilden und dann noch ein paar weitere Themen. Und ich habe versucht, an einzelnen Lebensbildern aus der Bibel dieses Thema ein bisschen deutlich zu machen. Und da möchte ich heute das letzte dieser Lebensbilder hier im Gottesdienst euch vorstellen. Wir hatten uns bisher zwei Personen angeschaut, und zwar aus dem Johannesevangelium. Da ist die Situation die, Jesus ist hingerichtet worden und ist dann auferstanden. Und Johannes erzählt, wie er drei Personen individuell begegnet. In dieser absolut größten Krise ihres bisherigen Glaubens. Denn das waren Menschen, die ihr Leben, ihre Hoffnung, ihre Perspektive auf diesen Jesus gesetzt hatten, die mit ihm herumgezogen waren, die seine Zeichen und Wunder gesehen hatten, die seine Vollmacht in der Predigt gesehen hatten, deren Leben zum Teil geheilt worden war aus tiefster Not und die dann in diese Krise mit hineinschlittern in Jerusalem, wo Jesus, der erst als Messias Israels begrüßt wird und bejubelt wird, dann in einer Handstreichaktion mitten in der Nacht verhaftet wird, vor verschiedene Instanzen gezerrt wird und dann schnellstens hingerichtet wird. Und diese große Krise haben wir uns angeschaut bei einmal Maria von Magdala, dieser ersten Frau, die Jesus begegnet ist nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums, dem Auferstandenen, als sie am Grab bleibt. Und wir haben uns angeschaut bei Petrus, der als letzter im Johannesevangelium eine Begegnung mit dem Auferstandenen hat, wieder am See Genezareth, wo Jesus ihm begegnet und in einer tiefen Zuwendung sein ganzes Scheitern, denn Petrus war gescheitert in dieser Passionszeit und zwar dramatisch, ihm sein Scheitern vergibt, indem er ihn in die Liebe zu sich selbst wieder neu hineinzieht. Und dazwischen nun ist eine andere Person, eine Person, über die wir im Allgemeinen wenig hören. Der Thomas eben. Da gibt's ja auch so eine ganz bekannte Geschichte. Eigentlich ist das Einzige, was man von ihm weiß, diese Ostergeschichte. Und Thomas hat in christlichen Kreisen eine ziemlich schlechte Presse. Der bekommt nämlich immer einen Beinamen. Im Deutschen heißt er der ungläubige Thomas. Jetzt stell dir mal vor, du wärst ein Jünger Jesu und 2000 Jahre lang würde sich die Gemeinde weltweit an dich als den ungläubigen Thomas erinnern. Das ist irgendwie nicht so toll. Die Engländer sind etwas höflicher, die nennen ihn nun nur den zweifelnden Thomas, the doubting Thomas. Aber wir Deutschen sagen, das ist der ungläubige Thomas. Und dadurch hat er einen Stempel abbekommen und er erscheint vielleicht nur noch als Beispiel für das Erbarmen Jesu, dass er auch noch mit so jemand zurechtkommt im Evangelium. Aber das ist weit gefehlt. Da sind wir auf einer völlig falschen Spur, denn dieser Thomas ist nicht wirklich ein ungläubiger Thomas. Und das wollen wir uns ein Stück anschauen. Sein Lebensthema ist vielleicht, so könnte man das zusammenfassen, soweit er uns begegnet, das Thema der Integrität. Ich möchte es machen wie mit den anderen beiden Personen. Ich möchte einfach erstmal den Hintergrund dieser Person, soweit wir den erheben können, aus der Bibel anschauen. Das ist im Fall von Thomas eine Art Spurensuche, eine Art Detektivarbeit, weil von ihm nahezu nichts berichtet wird. Die ersten drei Evangelien erzählen überhaupt nichts von ihm, außer dass er in der Liste der 12 Jünger erscheint, die Jesus berufen hat. Im Johannesevangelium nun ist es so, dass Johannes seinen Namen genau 7-mal erwähnt. Das Johannesevangelium ist ein sehr tiefgründiges und vielschichtiges Evangelium und es gibt auf vielen Ebenen Signale. Wenn Johannes diese 7-Zahl verwendet, und das macht er sehr oft in seinem Evangelium, er berichtet etwa von 7 Zeichen und Wundern Jesu, nicht mehr, nicht weniger. Er berichtet davon, dass Jesus 7-mal diese großen Ich-Bin-Worte sagt, wo er sich vergleicht mit dem Wasser des Lebens, mit der Tür, mit dem Weinstock, mit dem Weg, Wahrheit und Leben und so weiter. Er hat noch 7 weitere Ich-Bin-Worte, wo Jesus sich auf die Stufe Gottes stellt. Ich bin, bevor Abraham war und solche Dinge. Also Johannes setzt diese 7-Zahl ein und ein aufmerksamer Leser des Evangeliums merkt, da muss etwas Besonderes sein an diesem Thomas. Johannes will, dass wir ihn anschauen. Gut, schauen wir uns die Spuren an, die wir im Johannesevangelium finden. Seine Vergangenheit ist nahezu unbekannt. Alles, was wir von ihm wissen, ist, er hat einen Beinamen bekommen. Und Thomas ist ein Beiname. Denn Thomas heißt Zwilling. Im Aramäischen, der Sprache der Jünger, der Sprache Jesu, heißt Thomas nichts anderes als Zwilling. Und im Johannesevangelium wird uns das auch übersetzt. Er ist also jemand, der gar nicht so persönlich in Erscheinung tritt. Von den anderen Jüngern wissen wir oft die Vornamen. Der Simon, der hieß Simon und bekommt dann den Beinamen Petrus. Jakobus und Johannes bekommen einen Beinamen, die Donnersöhne. Es waren offensichtlich sehr entspannte, zurückhaltende und schüchterne Persönlichkeiten. Und dieser Mann, von dem wir den Vornamen nicht wissen, der bekommt den Beinamen Zwilling. Was bedeutet das? Was soll das? Vermutlich ist es ein Signal. Ich denke, es ist möglicherweise ein Signal dafür, dass in seiner Familie ein großer Bruch hindurchging. Wir wissen von Jesus, wenn er Menschen berufen hat, hat er sie nie isoliert berufen, sondern er hat Geschwister, Brüderpaare zum Beispiel, immer gemeinsam berufen. Er beruft den Simon und seinen Bruder Andreas in die Nachfolge. Er beruft den Johannes und seinen Bruder Jakobus in die Nachfolge. Und er beruft den Thomas und wo ist sein Bruder? Er ist nicht da. Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass es einen Bruch gab. Denn Jesus hat immer wieder gesagt, wer mir nachfolgen will und liebt seine Familie, seine Eltern, Vater, Mutter, seine Geschwister, Bruder, Schwester, mehr als mich, ist meiner nicht wert. Und hier ist möglicherweise ein Jünger vor uns, der diesen Preis bezahlt hat, seine Familie aufzugeben, seinen Zwillingsbruder zurückzulassen, der nicht mitkommt. Und so ist er einer der Jünger, der schon für die Nachfolge überhaupt dafür bei Jesus dabei sein zu können, einen Preis bezahlt hat. Aber bevor ich jetzt weitermache, möchte ich diesen Text lesen. Den habe ich jetzt im Anfangsstress ganz vergessen, das hole ich jetzt aber nach. Und zwar diesen Text, wo diese Begegnung des Thomas mit Jesus an Ostern erzählt wird. Thomas, genannt Didymus, einer der 12, Didymus heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die Situation war folgende gewesen. Jesus war, nachdem er dieser Maria erschienen war und sie gesandt hatte zu den Jüngern allen zusammen erschienen. Er ist unter sie getreten, er hat gesagt, als Auferstandener, Friede sei mit euch. Und er haucht sie an, gibt ihnen die Gabe des Geistes und die Vollmacht zur Sündenvergebung. Thomas, genannt Didymus, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, werde ich nicht glauben. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger aus. Hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. dieser letzte Satz, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, das ist dieser Satz, der dem Thomas zum Verhängnis wurde, denn seitdem gilt er als ungläubig. Aber wir werden uns das nachher anschauen, das ist nicht wirklich die Aussage dieses Satzes. Thomas, ein Mann, relativ unbekannt, ein Mann, der möglicherweise schon einen Preis bezahlt hat für sein Zusammensein mit Jesus, für die Nachfolge Jesu. Thomas ist eine wichtige Person. Warum? Weil Jesus in diesem Gebet in der Nacht, wo er die Nacht vor dem Vater verbringt und ihn fragt, Vater, wen soll ich beauftragen, meinen Dienst weiterzuführen? Und er 12 Namen bekommt. Er den Namen des Thomas bekommt. Thomas ist auserwählt von Jesus für eine ganz bestimmte Aussage, Apostel zu sein, Gesandter zu sein. Und dieser Thomas, das ist uns im Allgemeinen nicht bewusst, hat, wenn man das so sagen will, eine große geistliche Karriere gemacht, später. Er war der eine von den 12 Aposteln, von denen wir mit einiger Sicherheit wissen, dass er den Mut hatte, in eine völlig neue Welt aufzubrechen. Soweit wir das wissen, sind die anderen Apostel im Rahmen des Römischen Reiches geblieben. Das war ein Weltreich, das hat sich von Britannien bis an die Grenze des Irak erstreckt, hat ganz Nordafrika erfasst, Palästina, Syrien, heutige Türkei, Griechenland und so weiter. Aber es war ein Kulturraum, ein Sprachraum, da kannte man sich aus, da konnte man miteinander kommunizieren. Thomas war der eine der Apostel, der diese große Welt hinter sich gelassen hat und nach Osten gezogen ist. Die Überlieferung sagt, dass er in der heutigen Südosttürkei wahrscheinlich war, Gemeinde gegründet hat und dann weitergezogen ist bis nach Indien. Und in Indien gibt es 2 große alte Traditionen, die sich streiten, Nordindien und Südindien. Indien ist ja ein Riesenkontinent. An beiden Orten soll Thomas gewesen sein. In Südindien, im Madras, im heutigen Chennai, soll er den Märtyrertod für Jesus gestorben sein. Da gibt es natürlich eine Menge Legenden, aber hinter diesen Legenden steht mit hoher Wahrscheinlichkeit echte Überlieferung. Und noch heute gibt es eine uralte Kirche in Indien, die sich auf Thomas zurückführt. Die nennen sich Thomaschristen. Und die gesamten alten orientalischen Kirchen, von denen wir Jahrhunderte nichts mitbekommen haben, aber die wir jetzt kennenlernen, weil sie nämlich aus dem Irak flüchten, die sind im Irak, die sind im Iran, die sind im ganzen Nahen und Mittleren Osten zu Hause. All diese christlichen Kirchen, da gibt es verschiedene, führen sich letztlich auf Thomas und seine Schüler zurück. Das heißt, Thomas hat für all diese uralten Kirchen, die es 2000 Jahre gibt, hat die Rolle, die in unserem Raum Petrus und Paulus eingenommen haben. Das heißt, dieser Thomas ist eben nicht nur einer von den 12, der im Wesentlichen dadurch bekannt ist, dass er ungläubig ist. Dieser Mann hat Profil. Dieser Mann ist für die Weltchristenheit eine wichtige Person gewesen. Dieser Mann war ein wahrer Apostel Jesu Christi, der diese Berufung und diese Sendung mit seinem Leben bezahlt hat. Und jetzt schauen wir ihn an, dieses Wenige, was im Johannesevangelium von ihm gesagt wird. Es gibt eigentlich außerhalb dieser Ostergeschichte nur 2 kurze Erwähnungen, wo er auf die Bildfläche tritt, wo er auf die Bühne tritt und erscheint. Die eine Situation ist die, Jesus hat seinen Dienst im Wesentlichen abgeschlossen und jetzt geht er oder hat er vor, Richtung Jerusalem zu gehen. Es ist noch nicht ganz so weit, da bekommt er die Nachricht, dass einer seiner Freunde, Lazarus, der zusammen mit seinen Schwestern in der Nähe Jerusalems gelebt hat, dass der schwerst krank ist. Im Prinzip, dass er im Sterben liegt. Und die Bitte ist, Jesus, komm und heile ihn. Denn die Leute kannten Jesus und sie wussten, er hatte die Vollmacht, Kranke zu heilen. Und man geht davon aus, dass er natürlich zu seinem Freund hineilt. Aber Jesus wartet. Und er sagt, Moment mal. Und er wartet so lange, bis sicher ist, Lazarus ist gestorben. Völlig unverständlich. Und dann sagt er, und jetzt lasst uns hingehen. Und die Jünger sagen, Wahnsinn. Jesus, das ist Wahnsinn. Jetzt bringt's doch nichts mehr. Und außerdem, das letzte Mal, wo wir dort waren in dieser Gegend, da haben die Menschen schon die Steine aufgehoben, um dich zu steinigen. Wir sollten doch nicht sehenden Auges jetzt dahin gehen, wo wir sowieso nichts mehr ausrichten können. Und dann ist es Thomas, der die Stimme erhebt und der sagt, lasst uns mit ihm mitgehen. mit Jesus mitgehen und lasst uns mit ihm sterben. Was für eine Aussage. Da schwingt ganz viel mit. Da schwingt mit, dass dieser Thomas Realist ist. Er ist keiner dieser überschäumenden Charismatiker, der immer nur Sieg, Sieg, Sieg sieht und loslegt. Offensichtlich nicht. Denn mit diesem Kommentar kannst du nicht wirklich motivieren. Lass uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Er ist nüchtern. Er schätzt diese Situation genauso ein wie auch die anderen Jünger und wie sie wohl auch war, dass Jesus beim letzten Mal so viel Aufruhr erzeugt hat, dass es genügend Leute gibt, die ihn einfach steinigen werden, die gar nicht auf den Gerichtsprozess warten, sondern die die Steine nehmen, ähnlich wie wir das heute in anderen Kulturkreisen kennen. Wenn du Gott beleidigst, dann fliegen die Steine sehr schnell. Und so war es damals auch in Israel. Und Thomas sagt, so ist es. Aber, sagt er ist der Meister, er ist der Herr und wir sind die Jünger. Und deshalb gehen wir mit ihm mit. Lasst uns mitgehen. Es ist sein Weg. Er hat den Überblick, er hat das Sagen und wohin er geht, will ich mitgehen, weil ich sein Jünger bin. Was drückt sich hier aus? Ich denke, hier ist eine tiefe Liebe und eine tiefe Achtung und ein tiefer Respekt vor dem Rabbi, vor dem Meister, vor dem Propheten. Vor dem, von dem die Jünger auch noch nicht so genau wussten, ist er nun der Messias oder nicht. Aber sie haben von ihm gelernt, sie haben in seiner Gegenwart ihr Leben verbracht, sie haben sich umformen lassen nach seinem Bild. Und Thomas ist es, der sagt, lasst uns doch mitgehen. Er will diesen Weg gehen, gehen wir mit, auch wenn er uns in den Tod führt. Die tiefe Liebe zu Jesus. Ein Mann, der sein Leben Jesus gibt und der zugleich Realist ist, der sich zugleich diese Welt anschaut und sagt, so ist es. Und die Wahrscheinlichkeit ist 99,9%. Aber ich will mit ihm mitgehen. Und ohne es zu wissen, prophezeit er etwas Richtiges. Denn Jesus wird hingehen und er wird nach dieser Begegnung mit dem gestorbenen Lazarus, den er auferweckt, dann auch in Jerusalem verhaftet und hingerichtet. Also er ist in seinem ganzen Realismus auch noch so ein halber Prophet geworden. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist dann, als sie, nachdem Lazarus vom Tod auferstanden ist, Jesus ihn auferweckt hat, holt Jesus seine Jünger nochmal zusammen und verabschiedet sich bei einem großen Mahl von ihnen. Das ist das Passamahl, aus dem das unser Abendmahl herausgeht. Und das Johannesevangelium erzählt, dass Jesus hier nochmal sozusagen eine Art Testament seinen Jüngern hinterlässt. Er formuliert mal die wichtigen Punkte für seine Jünger, die wichtigen Punkte seiner Lehre. Er sagt zum Beispiel, ein neues Gebot, das gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Er sagt zum Beispiel, es ist gut, dass ich weggehe, denn dann kommt der Tröster, der Heilige Geist, und er wird euch alles lehren und er wird euch in alle Wahrheit führen. Er spricht von dem Weinstock und dem Bleiben an ihm. Er spricht auch von der kommenden Verfolgung. Also er gibt seinen Jüngern nochmal eine Art Abschiedsbotschaft, die seine wesentlichen Punkte für sie zusammenfasst. Und da erzählt er dann auch, und ich gehe von euch und ich gehe zum Vater und beim Vater bereite ich Wohnungen für euch vor und ihr wisst den Weg dorthin. Und dann ist es Thomas, der sagt, nee, wir wissen nicht, wo du hingehst. Jesus, wir wissen es nicht und wir wissen deshalb auch nicht den Weg. Wie sollen wir das wissen? Thomas ist offensichtlich einer, der den Mut hat, Jesus mitten in einer großen Predigt zu unterbrechen, weil er mitdenkt und sagt, Jesus, ich verstehe das nicht. Du sagst, du gehst zum Vater, aber keine Ahnung, wie geht das? Wie kommt man zum Vater? Und wo soll der Weg sein? Wir wissen den Weg nicht. Er denkt mit. Bei aller Ergriffenheit, und ich denke, die Jünger waren alle zutiefst ergriffen, denn Jesus hatte dieses Mal total dramatisch begonnen. Er hat nämlich eine Schüssel Wasser geholt und hat ihnen erstmal die Füße gewaschen. Und das war ein Riesenaufruhr. Wird berichtet, dass Petrus rebelliert hat und gesagt hat, das geht doch nicht. Also die Jünger waren schon total erschüttert, wie das Ganze mal losging. Und dann kommt diese Rede Jesu. Und es ist Thomas, der einen Schritt zurück macht und er sagt, Moment mal, Jesus, ich versuche das zu verstehen, was du jetzt sagst. Aber ich verstehe es nicht. Und er fragt nach. Und Jesus antwortet darauf mit einer seiner größten Offenbarungen. Mit einem Ich-Bin-Wort. Er sagt nämlich, Thomas, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch mich kommt man zum Vater. Ein absolut zentraler Satz im Johannesevangelium, der zu dem Jesus findet oder den Jesus sagt aufgrund dieser Nachfrage des Thomas. Also Thomas ist ein völlig anderer Typ, sehen wir inzwischen, als etwa Petrus. Petrus, dieser dynamische Mann, dieser Leiter, der den Weg sieht, der voller Überzeugung vorangeht, der auch sehr schnell sich festlegt und sehr schnell vorwärts geht, der andere mitreißt. Thomas ist genau das Gegenstück zu Petrus. Thomas ist der, der nachdenkt. Thomas ist der, der einen Schritt zurück macht und sich überlegt, ist es so? Verstehe ich das? Was meint er? Wie muss ich das verstehen? Und der dann aber weiterdenkt und kalkuliert und auch das Ende mit einberechnet und dann sagt, und trotzdem gehe ich mit Jesus, weil ich ihn liebe. Thomas, von Jesus bewusst in diese Schar der Jünger ausgewählt. Nicht unbedingt der Mann für den Vordergrund, und doch einer, auf dem sehr viel Last lag im Lauf seines Lebens. Im Nahen Osten und dann Vorderasien bis hin nach Indien. Und nun seine Situation an Ostern. Auch das ist typisch, könnte man sagen, für ihn. Thomas ist der Mann, der es verpasst hat. Die Jünger waren beieinander, voller Angst, die Türen verschlossen. Und dann passiert das Unglaubliche. Der tote Jesus, der mausetot war, der erscheint plötzlich unter ihnen, steht unter ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Und sie haben wahrscheinlich Panik gehabt, was jetzt passiert. Er sagt, Friede sei mit euch. Und dann haucht er sie an. Dann gibt er ihnen den Heiligen Geist. Und dann gibt er ihnen diese größte aller Vollmachten, Sünde zu vergeben, die Trennung zwischen Mensch und Gott aufzuheben. Und einer war nicht dabei. Thomas. Typisch. Kennt ihr solche Typen? Da bricht irgendwo geistlich was auf. Und solche Leute wie Thomas, die sind irgendwie nie dabei. Die sind immer irgendwo anders. Und dann kommen sie im Nachhinein und stellen Fragen. Kritische Fragen. So einer ist er. Er hat das Größte seit Jahrtausenden verpasst. Die Auferstehung von den Toten. Aber andersherum. Warum war eigentlich Thomas nicht dabei? Die anderen hatten alle Angst. Die hatten Panik. Die saßen hinter verschlossenen Türen, weil sie dachten, jetzt passiert es. Erst haben sie Jesus umgebracht, jetzt sind demnächst die Feiertage vorbei und dann holen sie uns. Und Thomas war derjenige, der den Mut hatte, rauszugehen. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Es war sicher nicht nur eine Zigarettenpause. Der ist raus, um entweder einzukaufen, weil sich keiner rausgetraut hat und man nach den Feiertagen was zu essen braucht, oder um herauszufinden, was ist eigentlich los da draußen. Wie sieht's denn jetzt aus in Jerusalem? Und deshalb war er nicht dabei. Er hatte den Mut. Er hat auch den Mut, eigene Wege zu gehen. Er hat den Mut, nicht nur Teil einer Gruppe zu sein. Und jetzt kommt er zurück. Und jetzt sind die Apostel da und die Frauen und wer auch immer noch dabei war, es war eine große Gruppe. Und sie sind völlig aus dem Häuschen. Und sie sagen, Thomas, unglaublich, du kannst es nicht fassen. Stell dir vor, du warst leider weg, aber da war Jesus da. Und er hat unter uns getreten und er hat gesagt, Friede sei mit euch. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben und Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und Thomas sagt, was ist denn hier los? Ich bin vor 3 Stunden raus und es ist unglaublich, was ist denn hier passiert? Leute, also, ja, ich verstehe das. Ne? Wir leben gerade in einer extremen psychischen Ausnahmesituation. Ich verstehe das. Und die Sauerstoff ist auch nicht gerade reichlich mehr in diesem Raum hier. Liebe Leute, wie auch immer ihr dazukommt, ich habe ein paar Semester Psychologie mal belegt an der Uni. Ich verstehe sowas. Solche Dynamiken gibt es. Man hat dann Visionen in solchen extremen Ausnahmezuständen. Man hat Visionen, man sieht Dinge und die Stimmung kippt und schlägt um und alles möglich, verstehe ich. Aber Leute, ihr werdet verstehen, ich war nicht dabei. Und was ihr von mir behauptet, ich soll das einfach so annehmen, nur weil ihr aus dem Häuschen seid, das kann doch nicht sein. Denn ich glaube, es ist euch nicht bewusst, was das bedeuten würde, wenn das stimmt. Thomas war einer, der nachgedacht hat. Vermutlich hat er geahnt, was es bedeuten würde, wenn das stimmt, was die anderen sagen. Denn dass Jesus auferstanden ist, war was völlig anderes als die Auferweckung von irgendeinem Leichnam. Wie Jesus den Lazarus auferweckt hat und noch 2, 3 andere. Thomas hat vermutlich schon gespürt und geahnt, wenn das stimmt, dann ist das was völlig anderes. Wenn das stimmt, dann ist die Welt heute umgekrempelt worden. Dann dreht sich die Erde ab heute andersrum. Wenn einer selbstständig von den Toten aufersteht und sichtbar ist, nicht nur eine Vision, die haben ja behauptet, er hätte auch noch mit ihnen gegessen. Wenn er nicht nur eine Vision ist, sondern real da ist, dann hat sich diese Welt für immer verwandelt. Ich vermute, er hat es geahnt. Ich vermute, ihm war diese Konsequenz dieser Behauptungen der anderen bewusst. Er war redlich und er hat gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe erlebt, dass Jesus Wunder getan hat. Kein Problem, ich glaube an Wunder. Ich glaube daran, dass Gott Tote auferwecken kann. Aber dass da einer nicht nur auferweckt wird, um dann wieder zu sterben, sondern dass er durch verschlossene Türen geht. Dass er den Heiligen Geist spenden kann und all diese Dinge. Da brauche ich mehr. Ich kann das nicht glauben. Und glauben heißt in der Sprache der Bibel sehr viel, oder eigentlich nicht so sehr für wahr halten, sondern es heißt, sein Leben auf etwas gründen. Mit absolutem Vertrauen. Und Thomas sagt, Leute, ihr erwartet von mir etwas, dass ich jetzt mein Leben auf diese Aussage von euch gründe. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist zu umstürzend, als dass ich das nur einfach, weil ihr aus dem Häuschen seid, glaube und dann mein Leben danach ausrichte. Und da sind wir bei dem Punkt, wo Thomas wichtig wird. Und da sind wir bei dem Punkt, weshalb er im Johannesevangelium diesen Platz bekommt. Dieser Mann ist integer in dem Sinn, dass er authentisch bleibt. Die Situation ist die ganze Gemeinde und auch die großen Vorbilder und Koryphäen wie Petrus oder auch Johannes sind aus dem Häuschen, die Frauen sowieso. Und er wagt es, diesen Schritt zurückzumachen und sagen, ja, ich sehe das. Ich nehme das zur Kenntnis, aber ich brauche mehr. Denn das ist zu unglaublich. Er bleibt authentisch. Und er sagt, Leute, Wunschdenken, ich kann es nicht. Dieser Mann bleibt authentisch. Er schaut sich die Sache an und er sagt, nee, das ist zu groß. Ich brauche mehr. Das muss ich selber anfassen. Das muss ich selber begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und es heißt für Menschen wie Thomas, Menschen, die Jesus genauso auserwählt wie andere Leute, wie den begeisterten Petrus und den Herzensmystiker Johannes, Menschen, die wie Thomas sind, haben einen Platz im Zentrum der Jüngerschar Jesu. Menschen, die brauchen dann auch keine Angst haben, wenn sie gerade nicht dabei sind, wenn der große Event passiert ist. Ich erinnere mich früher, es gab so immer so ein paar Erweckungswellen, vor allem in Amerika. Und die erste, wo ich mich daran erinnere, war der Toronto-Segen, wo plötzlich in Kanada ein Riesenaufbruch war. Und damals gab es noch kaum Internet und schon gar keinen Livestream. Das heißt, wir sind alle in den Flieger gestiegen, um dahin zu fliegen, um das mitzukriegen. Und wir haben dann dieses und jenes erlebt, manches sehr beeindruckende, manches weniger beeindruckende und sind wieder zurück. Und dann kam die nächste Erweckung, die war dann in Pensacola in Florida. Und da sind dann wieder viele hingeflogen. Ich bin dann schon zu Hause geblieben. ich habe so ein bisschen was von Thomas in mir. Und die übernächste Erweckung war dann wieder eine in einem anderen Ort, ich glaube auch in Florida. Da gab es dann schon Livestream. Da ist man dann in den Livestream eingestiegen, hat sich das stundenlang angeschaut. Es ist diese Angst. Wenn ich nicht dabei bin, verpasse ich das Wirken Gottes. Heute ist es vielleicht Redding in Kalifornien, sagt einigen von euch vielleicht was, ganz viele von unseren jüngeren Bekannten sind dort gewesen oder fahren noch hin oder besuchen das zumindest mal. Und ich denke, wir sehen es an Thomas, Gott handelt authentisch mit uns. Es ist nicht so, dass wir das nicht zur Kenntnis nehmen sollen, aber wir leben nicht von diesen Quellen. Wir leben als Jünger Jesu von unserer authentischen Begegnung mit ihm. Und dann ist durchaus für die, die so gebaut sind, die von Gott so gemacht sind, dieser redliche Realismus, dieses Hinschauen, dieses Nachfragen, dieses Verstehen wollen, es ist erwünscht. Und das Zentrale ist für diesen Mann Thomas, er wartet auf die eigene Begegnung mit Jesus. Er sagt, das ist so umstürzend. Das muss ich begreifen, das muss ich anfassen. Ich muss ihn den Lebendigen. Nicht nur eine Vision. Visionen gibt es viele, Tag aus, Tag ein. Ich muss ihn, den Lebendigen, anfassen können. Gott braucht Zeugen. Dieser Begriff Zeuge ist eines der großen Themen im Johannesevangelium. Gott braucht Zeugen, keine Mitläufer. Und insofern ist der Thomas für uns eine Herausforderung, weil er eben nicht der Ungläubige ist, sondern der, der sagt, das ist so, dass ich selber dabei sein muss. Ich muss ihn anfassen. Begeisterung ist gut, aber sie muss zu einer authentischen, zu einer eigenen Jesusbegegnung führen. Und er muss warten. Er kann es nicht produzieren. Er kann nicht durch Bibellesen oder durch 24 Stunden Fasten und Gebet das erzwingen. Er muss warten. Und Jesus lässt ihn eine Woche lang schmoren. Das muss schlimm gewesen sein für ihn. Die anderen alle hellauf begeistert. Und er ist der Außenseiter und sitzt daneben und denkt sich, keine Ahnung, was ich denke, vielleicht wünscht er sich insgeheim, dass er genauso sein könnte. Ich weiß es nicht. Aber er wartet. Und er bleibt sich selber treu. Ganz wichtig. Es braucht, Jesus sucht authentische Zeugen, nicht Abziehbilder. Aber für so einen Menschen wie Thomas ist ein Punkt wichtig, der auch für alle anderen Jünger wichtig war. Er muss in der Gemeinschaft bleiben. Er hat aufgrund seiner Persönlichkeit die Tendenz, zum Einzelgänger zu werden. Weil er sich selber ein Bild macht, weil er sich selber die Sachen anschaut. Er geht auch mal raus, wo die anderen keinen Mut haben. Er macht sich sein eigenes Bild. Die Gefahr ist, dass er sich distanziert von den anderen. Jesus begegnet ihm nicht in einer Privatoffenbarung, wie er das mal mit Jakobus gemacht hat, wie er das auch mit Paulus gemacht hat und später auch wohl mit Simon Petrus gemacht hat, sondern Jesus begegnet ihm an dem Punkt, wo er in der Gemeinschaft ist. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Jesus hat es so gemacht, Gott hat es so gemacht, die Gemeinschaft der Jünger ist der Ort seiner Offenbarung. Und das ist für Menschen wie Thomas notwendig, als Korrektiv ihrer eigenen unabhängigen Sicht der Dinge. Die ist wichtig, aber sie ist nur ein Teil. Und Jesus erscheint in der Gemeinschaft der Glaubenden. Und nun sind wir in dieser Situation. Thomas ist da, Jesus erscheint. Wieder allen. Wieder sagt er, Friede sei mit euch. Und dann zoomt er auf diesen Thomas. Und jetzt steht er vor Thomas und Jesus sagt, hier bin ich, Thomas. Und jetzt fass mich an. Hier sind meine Hände. Hier ist meine Seite. Fass mich an. Unglaublich. Und es wird nicht erzählt, ob Thomas ihn anfasst. Vermutlich er nicht, aber wir wissen es nicht. Aber was gesagt wird, ist das Größte, was in irgendeinem der Evangelien steht. Und es wird ausgerechnet von diesem Thomas berichtet. Thomas bricht zusammen, vermutlich fällt er auf die Knie und er sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist aus dem Mund eines Juden eine unglaubliche Aussage. Denn jeder Jude lernt, und das war schon damals so, höre Israel, der Herr dein Gott ist einer, ist ein einziger. Thomas war gläubiger Jude. Thomas hat Jesus als Rabbi und als Prophet und vielleicht als Messias kennengelernt. Aber Messias heißt für den Juden nicht Gott, sondern Messias heißt König Israels. Auch wenn es in unserer christlichen Theologie nicht mehr ganz so klar ist, jüdischerseits, das Judentum wartet ja heute noch, in Teilen zumindest auf den Messias. Sie erwarten nicht auf Gott, sondern auf einen Menschen, der von Gott zum Herrscher, zum König eingesetzt ist, der Gott besonders nahe steht und so weiter. Also auch wenn Thomas Jesus für den Messias möglicherweise gehalten hat, was er hier sagt, übersteigt alles, was je ein Jünger in einem der vier Evangelien sagt. Das ist die größte Offenbarung. Petrus, Simon, der hat vorher mal eine Offenbarung gehabt. So berichten die anderen drei Evangelien. Der hat im Zusammenhang mit dieser Verklärung Jesu auf dem Berg mal diese Offenbarung gehabt, als Jesus fragt, für wen haltet ihr mich? Da sagt er, es platzt aus ihm heraus, du bist der Messias. Du bist der Sohn des Höchsten. Du bist der Messias. Das haben die anderen Jünger auch noch nicht so kapiert. Und Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Thomas ist einen Schritt weiter. Mit Thomas beginnt das Christentum. Denn Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist die Anrede und der Titel für Gott, den einzigen Gott Israels. Und es ist Thomas, es ist ausgerechnet Thomas, der diese Offenbarung hat. Und das Johannesevangelium ist wunderbar aufgebaut, es ist durchstrukturiert, es hat einen tiefen geistlichen Spannungsbogen. Und es fängt an mit diesem großen Anbetungslied. Am Anfang war das Wort und Gott war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dieses Wort ist Fleisch geworden und es hat unter uns gezeltet und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Das ist der Einstieg des Johannesevangeliums, ein Anbetungslied, das sich gewaschen hat. Und das Ende des Johannesevangeliums, bevor dieser letzte Nachtrag kommt, das Ende des Johannesevangeliums, das Ende der klassischen Ostererscheinungen in Jerusalem, ist Thomas, der zusammenbricht und sagt, mein Herr und mein Gott, und zwar zu diesem Menschen mit Wunden, der auferstanden ist von den Toten. Thomas mit seiner Widerständigkeit, manche würden sagen Widerborstigkeit. Als Gemeindeleiter ist er sicher unbequem. Macht nicht alles mit, was die anderen so gerne mitmachen. Er hat die tiefste Erkenntnis, die tiefste Offenbarung. Und auch da müsste man sagen, das hat er nicht Fleisch und Blut offenbart. Aber es ist gerade, weil er der ist, der nachforscht, der nachfragt, der nicht locker lässt, der sich nicht zufrieden gibt mit dem, was ihm nicht plausibel ist. Und der diese Ahnung hat, wenn es stimmt, dann muss es größer sein als alles, was es je gegeben hat. Es ist er, der deshalb diese Offenbarung bekommt. In der Begegnung mit dem Auferstandenen. Thomas ist der, der in den Evangelien das größte Erkenntnis und das größte Bekenntnis aller Jünger ablegt. Und jetzt dieser letzte Satz. Selig die, die nicht sehen, und doch glauben. Ist es eine Kritik an ihm? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nach dieser Erkenntnis, mein Herr und mein Gott, wie kleinkariert wäre Jesus dann zu sagen, aber Thomas, er hätte noch besser machen können. Ich glaube, es ist nicht eine Kritik, sondern es ist ein Wort an dich und an mich. Es ist eine Seligpreisung. Nicht eine Kritik, es ist eine Seligpreisung von uns. Denn diese Zeit, wo Jesus leibhaftig auf Erden erschienen ist, ist vorbei. Das macht das Neue Testament ganz deutlich. 40 Tage lang, so heißt es, ist er erschienen. Bestimmten. Aber du und ich, Jesus sagt, du bist selig. Auch wenn du nicht wie Thomas mich anfassen kannst. Auch wenn du mich nicht leibhaftig vor dir siehst. Aber du bist selig, wenn du dein Leben darauf baust, auf das Wort meiner Zeugen, Thomas, Simon, Petrus, Johannes, Matthäus, Markus, Lukas und so weiter, Paulus. Wenn du dein Leben auf das Wort dieser Zeugen, denen ich erschienen bin, die mich gesehen haben, die mich angefasst haben, die mit mir nach meiner Auferstehung gegessen und getrunken haben, so formuliert es mal Petrus. Wir sind nach seiner Auferstehung mit ihm zusammen gewesen, wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Wenn du auf deren Wort hin dein Leben ausrichtest und glaubst, dann sagt Jesus, selig bist du. Und so schlägt das Johannesevangelium den Bogen von dieser größten aller Offenbarungen zu dir und zu mir. Amen.